Deutschlandfunk Kultur Fazit.
Die Geschichte des Palais Barberini, das Friedrich II. 1771 in Potsdam bauen ließ, wechselvoll zu nennen, ist arg untertrieben. Es wurde in Wohnungen zerteilt, diente als Kino, Volksbücherei, Jugendherberge und Standesamt. Er litt Schäden im Zweiten Weltkrieg und 1948 war die Ruine reif für den Abriss. Seit 2016 aber steht am selben Platz das wiederaufgebaute Palais, rekonstruiert nach seinem Vorbild, dem Palais zu Barberini in Rom. Es ist ein Museum, das in den ersten 3 Jahren seines Bestehens schon mehrere vielbeachtete Ausstellungen realisiert hat. Mit der neuen Schau Wege des Barock schlägt das Museum Barberini jetzt die Brücke zwischen Potsdam und Rom. Simone Reber hat die Leihgaben der italienischen Nationalgalerie und die Gemälde aus der Sammlung von Friedrich II. Auf sich wirken lassen.
Zielstrebig schwirren 3 goldene Bienen auf die päpstlichen Insignien zu, die Tiara und die Schlüssel. Neben den überlebensgroßen Wappentieren der Familie Barberini wirkt die allegorische Darstellung der göttlichen Vorsehung klein und zart. Das gewaltige Deckenfresko von Pietro da Cortona aus dem Audienzsaal des Palazzo Barberini in Rom lässt keinen Zweifel offen, dass menschlicher Wille zur Macht die göttliche Fügung beflügeln kann. Jetzt wird das grandiose Gemälde im Potsdamer Museum Barberini als Projektion an die Decke geworfen und stellt den Besuchern die Hauptfigur dieser Ausstellung vor, Maffeo Barberini, der 1623 zum Papst gewählt wurde. Als Urban VIII. Sorgte er für einen beispiellosen Boom der Künste, sagt Flaminia Gennari Santori, Direktorin der italienischen Nationalgalerie.
He was the Pope who, among other things, transformed Rome into a Baroque city.
Es war der Papst, der Rom in eine Barockstadt verwandelt hat. Es war der Papst, der den Triumph der katholischen Kirche im 17. Jahrhundert herbeiführte. Er regierte während des Dreißigjährigen Krieges. Das war eine Zeit, in der die katholische Kirche nach der Reformation in ganz Europa an Bedeutung gewann.
Die temperamentvolle Ausstellung Wege des Barock entführt die Besucher in eine Epoche voller Widersprüche. Noch immer waltet die Inquisition. Galileo Galilei, ein Freund von Urban VIII., muss seine Erkenntnis widerrufen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. In der Kunst drücken sich diese Konflikte schockierend in der Hell-Dunkel-Malerei von Caravaggio und seinen Nachfolgern aus. Caravaggios Bild vom Narziss zeigt den jungen Mann, der sich in unerfüllter Liebe zu sich selbst verzehrt. Caravaggio wählt die Nahaufnahme im Moment der Verzückung, als blendende Schönheit in dunkle Egozentrik umschlägt. Die Ausleuchtung lässt die Situation so persönlich erscheinen, dass die italienische Kuratorin Maurizia Cicconi augenblicklich flüstert.
Das Licht ist punktuell und sehr intim. Denn typisch für Caravaggio ist, dass er nur einen einzelnen Punkt beleuchtet. In diesem Fall wirft er ein Schlaglicht auf das weiße Hemd des jungen Mannes. Aber alles soll die Gestalt von Narziss hervorheben, der sein umgekehrtes und diffuses Spiegelbild im Wasser betrachtet.
Auch wenn das heutige Publikum mit der Bildsprache des Barock nicht vertraut ist, kann es doch in der Malerei die Leidenschaften erkennen, glaubt Ortrud Westheider, die Direktorin des Museum Barberini in Potsdam.
Caravaggio bringt den wichtigen Moment einer Geschichte auf den Punkt. Er inszeniert direkt mit Modellen, die er von der Straße eingeladen hat in sein Atelier. Er malt mit dem Modell und die Beleuchtung ist schlaglichtartig und wie auf einer Bühne.
Die neue Sprache der Malerei führte aber auch zu Streit. So verhöhnten die Anhänger von Caravaggio seinen Konkurrenten Giovanni Bayone, weil dieser einen Amor als erwachsenen Mann in Rüstung darstellte. Aus Rache malte Bayone das gleiche Motiv noch einmal, gab aber dem Teufel das Gesicht von Caravaggio, dessen wüstes Leben sich in seine Züge eingegraben hatte. Jetzt hängt der Maler Satan mit den messerscharfen Eisenzähnen als schöne Pointe neben dem Narziss. Erstaunlich allerdings wirkt, dass sich ausgerechnet Friedrich II. Mehr als 100 Jahre später im fernen Preußen am Palazzo Barberini in Rom orientierte, als er ein Palais am alten Markt bauen ließ.
Wir vermuten auch, dass Friedrich mit der Wahl des Palazzo Barberini für seinen alten Markt in Potsdam, sich identifiziert mit einer der großen italienischen Sammlerfamilien, der Barberini, und dass diese Art von Sammlertypus eben auch so im königlichen Maßstab ein Vorbild für Friedrich war.
Die beiden Beispiele aus Friedrichs Sammlung italienischer Malerei sind eine weitere Sensation der Ausstellung. Denn die zwei Gemälde von Artemisia Gentileschi aus dem neuen Palais in Potsdam hingen bisher hinter verschlossenen Türen. Sie konnten nun restauriert werden. Mit der Vergewaltigung der Lucrezia durch Sextus Tarquinius um 1630 entstanden, behandelte die Künstlerin ein autobiografisches Trauma. Sie war selbst von ihrem Lehrer vergewaltigt worden und musste unter Folter vor der Inquisition beschwören, dass sie keine Prostituierte sei. Artemisia Gentileschi setzt das Licht auf den ganzen zerbrechlichen Körper der Lucrezia. Da muss man den historischen Hintergrund nicht kennen, um die Tragödie zu verstehen. Die Wege des Barock führen direkt in die Welt der Gefühle.